Wir treten jetzt in die Diskussion ein. 45 Minuten haben wir vorgesehen. Wir haben das bewusst so gemacht. Es sollen jetzt die Argumente gewogen werden, nicht die Vorträge. Ja, es geht jetzt nicht um die Personen, die das vorgetragen haben und wie sie das aufgebaut haben und so weiter. Wir müssen jetzt ganz sachorientiert diskutieren. Es geht um Entscheidungsgesichtspunkte für die Beibehaltung oder Ablegung des Namens. Und da geht es nur um die Argumente, nicht um die Personen der Vortragenden. Denken Sie noch einmal daran, niemand sollte jetzt länger reden als 3 Minuten, damit der andere noch dran kann. Vielleicht geht es ja auch so, aber wenn Sie eine leise Stimme haben, kommen Sie ins Mikrofon. Ja, wir beginnen. Herr Geiger passt jetzt auf die Meldungen. Sebastian Jabusch. Also die ist. Dann gehen Sie bis dahin, das Papier dazu Vorträge zu haben.
Ich versuche es hier kurz zu halten. Ich würde gerne auf alle 3 Redner kurz eingehen. Zunächst mein Lob an Herrn Tietz. Ich war überrascht über den kritischen Vortrag und über die Reflexion. Sehr gut fand ich, dass Sie gesagt haben, wir müssen eine Person kritisch betrachten und wir sollten nicht die Person insgesamt verwerfen. Sie werden vielleicht überrascht sein, dass die Initiative Union erahnt das nicht fordert, sondern wir eben genau diesen kritischen Umgang fordern und ihn aber hier an der Universität leider vermissen und genau deswegen die Ablegung des Namens fordern, weil wir hier an der Universität eben das uns fehlt. Befreiungskriege sehen wir ein bisschen kritisch, den Begriff, weil es natürlich durchaus unterschiedliche Meinungen zum Napoleon und zur Französischen Revolution gab und das wurde nicht immer nur als Napoleon und Unterdrücker gesehen. Sehr gut fand ich, dass Sie hervorgehoben haben, dass es kein herausragender Autor war. Das Arndt also da zumindest nicht punkten kann, auch wenn das immer wieder betont wird. Zu Herrn Professor Stamm-Kuhlmann möchten wir nicht besonders viel hinzufügen, lediglich, dass wir sehr skeptisch sind, was diesen Aspekt Demokrat angeht. Dieses sogenannte erweiterten Sinne ein Demokrat. Aus studentischer Sicht ist es natürlich immer schwierig, jemanden als Vorbild zu haben, der im erweiterten Sinne ein Demokrat ist, den man also irgendwie als Demokraten verkaufen kann. Das ist natürlich dann schon richtig, weil wahrscheinlich jeder Mensch im erweiterten Sinne irgendetwas darstellt. Aber ein echtes Vorbild sollte natürlich ein ganz klarer Demokrat sein und nicht nur im erweiterten Sinne oder wenn man ihn intensiv diskutiert. Herrn Gabels Vortrag möchte ich besonders scharf kritisieren. Ich habe überhaupt nicht gemerkt bei Herrn Gabel, dass Herr Gabel versucht hat, die Themen, um die es hier im Kern geht, zu thematisieren und abzuwägen. Also das Problem Rassismus, Antisemitismus, völkischer Nationalismus, auf die Herr Professor Stamm-Kuhlmann und auch Herr Tietz sehr kritisch eingegangen sind und eben dann abwägend Pro und Contra ja durchaus gesagt haben, das fehlte mir komplett. Und das wurde lediglich in den letzten 4 Sätzen angesprochen, ohne allerdings dann dafür Argumente zu liefern. Und das finde ich etwas unfair, weil man sollte natürlich die Position, die man hat, auch verteidigen. Als Intellektuellen es ist eine Position, die man vertreten kann, sicherlich. Ich teile sie nicht. Das Argument mit dem Rubenow-Denkmal würde ich gerne widerlegen, weil die philosophische Fakultät damals sich gegen Arndt im Rubenow-Denkmal ausgesprochen hat und zwar aufgrund fehlender wissenschaftlicher Leistung. Die Behauptung, Arndt sei im moralischen Kern nicht kritisch zu sehen, schüttert mich tief angesichts dessen, was man liest. Und einen letzten Satz möchte ich noch hinzufügen. Wir müssen natürlich sagen, wenn wir jetzt Arndt versuchen wollen, heutzutage als Demokraten oder als Patrioten zu sehen, sicherlich ist das im erweiterten, diesen berühmt-berüchtigten erweiterten Sinne möglich. Und mit dieser exegetischen Sorgfalt, die Herr Gabe sicher anwendet und die ich ihm vollkommen zutraue. Das Problem ist nur, die Studenten und auch die Menschen draußen auf der Straße oder vielleicht an anderen Ländern werden, wenn sie auf die Universität Greifswald gucken und den Ernst Moritz Arndt im berühmten Wikipedia nachschlagen, nicht die exegetische Tiefe anwenden, die wir hier uns alle erhoffen. Und deswegen ist natürlich für das Image der Universität ganz entscheidend, was steht sozusagen im Kern von Ernst Moritz Arndt? Was ist das, was der einfache Bürger erkennt? Was ist das, was man erkennt, wenn man Arndt aufschlägt? Und das ist eben ganz stark rassistisch geprägt in vielen Werken. Das zieht sich durch sein gesamtes Werk. Und sicher kann man das ein oder andere in seiner Zeit erklären. Aber wir müssen doch die Frage stellen, was ist das Erste, was einem auffällt? Was ist das, was ins Auge springt? Und nicht das, was man erklären kann, wenn man 30 Jahre lang Ernst Moritz Arndt studiert hat und ihn in aller Exegese verstanden hat.
Kommen Sie bitte zu Ende.
Ich bin zum Ende und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Okay. Gehen Sie den Namen an. Ja, kommen Sie.
Ja, da mich nicht alle kennen werden, also Dr. Joachim Krüger, Assistent am Lehrstuhl für Nordische Geschichte. Bei Professor Olesen. Ja, also erst einmal hat mich dieser Einwurf eben sehr stutzig gemacht, denn wenn Sie den Studenten nicht zutrauen, dass sie exegetisches Wissen sich aneignen und exegetisch bestimmte Fragestellungen bearbeiten, und das auch anderen Menschen weltweit nicht zutrauen, also dann tut es mir leid um unsere Studenten. Ich erwarte von jeglichem unserer Studenten, dass er sich in eine Fragestellung mit exegetischer Tiefe und Genauigkeit hineinarbeitet. Aber zu dem, was ich eigentlich sagen wollte, eine kurze Anmerkung zu dem Vortrag von Professor Tietz und von Professor Stamm-Kuhlmann, und zwar zu der Frage der Leibeigenschaft. Mit diesem Thema habe ich mich auch intensiv auseinandergesetzt. Es ist richtig, dass Arndt natürlich in einer Tradition steht von einer Reihe von Reformschriftstellern, Politikern etc. Einige Namen sind hier gefallen, sowohl aus dem pommerschen Raum wie auch von der Universität Kiel. Das aber, was ihn beispielsweise in diesem Fall unterscheidet von allen anderen, ist, und damit greife ich den Vortrag von Herrn Garbe wieder auf, dass bei ihm wirklich das Los des freien Menschen im Vordergrund steht. So ziemlich alle anderen Reformschriftsteller, die ich gelesen habe aus dieser Zeit, begründen, dass die Bauernbefreiung notwendig sei, weil sie sich finanziell rechnet. Das ist der Hintergrund. Wir können da Reichenbach nehmen, wir können da die Professoren der Universität Kiel nehmen und. Der Einzige, der in dieser Diskussion wirklich mit dem Los des unfreien Menschen argumentiert und der dem Bauern in dieser Zeit einen freien Status zubildet und ihn erheben möchte, das ist Ernst Moritz Arndt. Danke.
Wenn Sie, wie die Vorredner, bitte sich immer ganz kurz vorstellen, damit wir wissen, wer das ist.
Ja, hallo, mein Name ist Oliver Reif, ich bin Student der Geografie an der Universität hier und ich hätte eine Anmerkung zum Vortrag von Professor Tietz. Und zwar, man soll sich auf die Argumente beziehen und ein Argument von Professor Tietz war, dass es wichtig ist, den Namen zu behalten, Ernst Moritz Arndt, um über ihn und die Geschichte zu diskutieren. Er sagte in etwa, wir verschließen uns der Kritik, wenn wir den Namen Ernst Moritz Arndt ablegen. Und wir stellen uns der Diskussion, wenn wir den Namen beibehalten. Der Name wurde jedoch nicht gewählt und nie fortgeführt, um als Reflexions- und Diskussionsgrundlage der Geschichte zu dienen, sondern unterstützte die jeweils vorherrschende Ideologie. Im Dritten Reich wurde er als Patriot und als Nationalheld gefeiert. Zu DDR-Zeiten sah man ihn vor allem als Bauernbefreier. Heute, in unserer freiheitlich-demokratischen Ordnung in unserem Land, beruft man sich auf beide Errungenschaften Arndts. Die Diskussion jedoch wurde nach der Wende lange Zeit vermieden, die Auseinandersetzung mit unserem Namenspatron vernachlässigt. Dass diskutiert wird, dass überhaupt diskutiert wird, ist nicht der Verdienst der Befürworter Arndts, sondern der Gegner dieses Namens. Und deshalb eine letzte polemische Bemerkung an Professor Tietz. Wenn Sie denken, dass die Geschichtsforschung und Diskussion mit der Ablegung eines Namens abgeschlossen wird, dann darf ich Sie an Stalingrad und Karl-Marx-Stadt erinnern. Dankeschön.
Danke. Jetzt vielleicht die Dame in der vierten Reihe. Ja, kommen Sie. Ja, Sie. Halt. Gut. Nochmal. Frau Wink, Personalrat. Vielen Dank, Frau Menk.
Ich will mich auch nicht ans Mikrofon geben. Mein Name ist Michael Derb. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der ASF, am Lehrstuhl AWL Produktionswirtschaft und Produktionswirtschaft. Zwei Dinge. Ich möchte zwei Dinge sagen zum Vortrag von Professor Stamm-Kuhlmann. Das erste ist zu den Motiven, warum die DDR möglicherweise den Namen wieder zugelassen hat für unsere Uni. Das erscheint mir alles Spekulation zu sein, denn zum Beispiel möchte ich auch darauf hinweisen, dass noch bis in die 60er Jahre hinein es Doktrin an DDR war, wieder ein vereinigtes Deutschland zu kriegen. Denn mein Vater ist entlassen worden mit Abitur, mit dem Spruch drunter, sei ein glühender Patriot für die Einheit Deutschlands. Und auch aus diesen Motiven heraus könnte Arndt, der für ein einiges Deutschland steht, wieder den Namen als Namenspatron für die Uni zulassen worden sein. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, bei ihren Tugenden eines Wissenschaftlers habe ich sowas wie Rundheit und Standhaftigkeit vermisst. Was eigentlich auch dazu gehört, man sollte also nicht willfährig sein. Und das bildet doch Ernst nur und Arndt in guter Weise ab. Das wollte ich als
Vielen Dank. Frau Schaffmeister, was ist? Ja, richtig. Danke, Frau Schaffmeister. Der Saal ist akustisch ungünstig in diese Richtung. So rum geht's, aber so rum ist schlecht. Und wir wollen ja Demokraten sein, alle sollen alle hören. Also kommen Sie vielleicht doch nach vorn, was nicht heißt, dass Sie unbedingt 3 Minuten sprechen müssen, aber eben dürfen. Jetzt kommt ein Student, der Steffen heißt und irgendwie weiter vorne sitzt. Wer ist das? Er ist es.
Ich wollte mich äußern zu dem Beitrag, der ganz zu Beginn hier getan wurde, in dem immer wieder gesagt wurde, die Studentenschaft. Ich finde, es ist unzulässig, dass sich die Initiative Uni ohne Arndt anmaßt, im Namen der gesamten Studierendenschaft zu sprechen. Ich spreche dezidiert nicht in ihrem Namen, das ist natürlich auch klar. Was ich sagen wollte ist, ich denke nicht, dass sie das Recht haben, zu behaupten, nur weil, ich glaube, 1200 Studenten sind, auf die sie sich berufen, ihnen zugestimmt haben, dass der Name abgelehnt werden sollte. Das gibt ihnen noch lange nicht das Recht zu behaupten, die gesamte Studierendenschaft tut dies. Denn es sollte bekannt sein, dass die Uni Greifswald mehr als 1200 Studenten beinhaltet. Außerdem denke ich, dass bei einer Kritik, die man auch an Arndt äußern kann, dass man trotzdem nicht vergessen sollte, dass er ein Mann war, wie wir aus Herrn Gabels Vortrag gehört haben, der sich für die Freiheit eingesetzt hat. Und ich glaube, dass die Freiheit ein Gut ist, das wichtig ist und dass eine Universität gut daran tut, sich einen Namenspatron zu suchen, der genau für diese Werte, für Freiheit und für Engagement einsteht. Danke.
Kommt jetzt Herr Lütz? Also, solange wir kommen, Professor Lutz, wohlbekannt, Institut für Anglistik.
Ja, mein Name ist Hartmut Lutz, ich bin Amerikanist, Kanadist an dieser Universität und habe mich auch vor Jahren schon mal sehr mit Arndt beschäftigt und mit der Geschichte der Namensgebung dieser Universität. Wir sind heute aufgefordert, hier uns neutral wissenschaftlich zu verhalten. Und es ist auch eine tiefgründigere Exegese gefordert worden. Der gleiche Sprecher hat die Formulierung verwendet, die Natur des Menschen. So eine Formulierung, so etwas Essentialistisches, wirft uns um Jahrzehnte zurück in der Diskussion über die Natur des Menschen beziehungsweise über die Art, wie Menschen sich verhalten. Und Claude Lévi-Strauss hat anscheinend nicht stattgefunden. Ich frage deshalb, ob wir nicht wirklich etwas exegetischer vorgehen sollten und nicht essentialistisch argumentieren. Ich möchte mich dem Argument von Herrn Stamm-Kuhlmann anschließen, der sagte, man sollte nicht einen neuen Namen suchen, sondern ein Name wie Universität Greifswald, das reicht. Es gibt sehr viele Beispiele von hervorragenden Universitäten in der ganzen Welt, die nach den Orten benannt sind. Und ich habe mal ausgerechnet, wie viel Prozent der Geschichte der Alma Mater Griffiswaldensis denn den Namen Ernst Moritz Arndt getragen haben. Das sind nicht mal 10%, wenn man die Spanne, die da zwischen 45 und 54 liegt, nicht mit einrechnet. 477 Jahre hat diese Universität Greifswald, Hohe Schule Greifswald und so weiter geheißen, aber nie einen extra Stifternamen gebraucht. Und sie hatte immer einen guten Ruf. Schließlich möchte ich sagen, es wurde behauptet oder es wurde gesagt, exegetiert, dass Ernst Moritz Arndt aus moralischen Grundsätzen gehandelt hat. Ich bin kein Christ, aber wenn ich einer wäre, würde ich sagen, Gott schütze uns vor dieser Moral und Gott schütze meine Studenten vor dieser Moral.
Ja, genau. Kommen Sie. Wenn wir die Namen nicht kennen, ist es schwer, sie aufzurufen. Beschreibungen dauern immer ein bisschen länger. Nennen Sie vielleicht auch Ihren Namen und Ihre Profession.
Mein Name ist Schleinitz. Ich bin Mathematiker und kein Historiker. Ich habe hier studiert in Greifswald und bin inzwischen Emeriti oder zumindest im Verein der Emeriti. Ich spreche hier auch im Namen der Emeriti. Ich vermisse trotz aller Tiefgründigkeit immer noch etwas, das wir Arndt aus seiner Zeit heraus zu begreifen versuchen. Und das vor allen Dingen bei Herrn Stamm-Kuhlmann. Es wird ihm vorgeworfen, dass er antifranzösisch sei. Das hat Herr Stamm-Kuhlmann heute weniger betont. Aber er hat also diese Hassgesänge erwähnt. Man muss sich doch vorstellen, dass zu der Zeit es gar kein Deutschland gab, in dem Sinne. Es gab zwar in dem Staatenbund deutsche Staaten, die sich zu diesem Staatenbund vereinigt hatten. Und das Anliegen von Arndt war, dass er eben eine deutsche Einheit herstellen wollte oder dafür kämpfen. Und dass er also da ganz besonders Frankreich im Zentrum seiner Schriften gesehen hat, ist doch ganz klar. Erstens mal wurde Deutschland besetzt durch den, kann man mit heutigen Worten sagen, Kriegstreiber Napoleon. Und als dann Napoleon schließlich verbannt wurde, war man zufrieden, aber es entstand ja dann durch die Restauration auch wieder die alten Herrscher. Und dann passierte es ja, das ist hier überhaupt nicht erwähnt worden. Napoleon wurde ins Pantheon als Leichnam zurückgeholt. Er wurde also rehabilitiert. Und mit dieser Rehabilitation war verbunden sofort der Anspruch, dass doch Frankreich eigentlich einiges wieder zurückbekommen müsste, was es damals gehabt hat. Und es wurde an den Staatenbund Deutschland die Forderung gestellt, alle linksrheinischen Gebiete sollen französisch werden. Das stelle man sich mal vor.
Sie haben noch 30 Sekunden.
Ja, müssen auf den Punkt kommen. Das geschah im Jahre 1840-41. Und für mich ist das ganz klar, dass damit durchaus antifranzösisch war, weil er deutsch war.
Danke. Jetzt Professor Baumgartner, der auch ein Mitglied der Kommission ist.
Ja, vielleicht gedacht als Lockerungsübung, drei Punkte. Ich glaube nicht, dass es darum geht, den Kritikern des Namens der Universität Ernst Moritz Arndt als Person oder als historische Persönlichkeit zu diffamieren und abzuwerten und was ja alles schon hier von Rednern gesagt wurde. Es geht nur darum, zu überprüfen, ob er sich als Namenspatron einer heutigen, aufgeschlossenen, modernen, weltoffenen Universität eignet. Darum geht es. Dazu muss man natürlich zitieren dürfen. Da kann man nicht jedes Mal sagen, wenn ich Ihnen ein judenfeindliches Zitat bringe, ja, das ist aber aus dem Kontext gerissen. Der Mann muss schon beim Wort genommen werden dürfen, wenn er ein Unipatron sein will. Das ist das Erste. Wir wollen nicht die Person diffamieren, aber wir wollen prüfen, ob sich dieser Name eignet für den Namen einer modernen Universität. Das Zweite ist etwas, was ich immer in diesen Diskussionen wieder höre. Das Joch der Franzosenherrschaft wurde abgeschüttelt. Die Franzosen Napoleon waren auch in der Schweiz. Das Joch ist in der schweizerischen Geschichtsschreibung kein Fachbegriff, das Joch der napoleonischen Tyrannei, sondern das Kapitel in der Schweizer Geschichte aus dieser Zeit heißt aufgezwungene, aber höchst notwendige Modernisierungen. Dezimalsystem, die Schweizer hatten noch Untertanenkantone, das wurde rückgängig, das wurde aufgehoben, alle waren es gleichberechtigt und so weiter. Die sollten sich eine Verfassung geben, und Napoleon hat die Verfassungskommission, weil sie nicht zu Potte kam, nach Paris zitiert, hat sie eingeschlossen und hat gesagt, ihr kommt hier erst wieder raus, wenn ihr die Verfassung entworfen habt. Unterdrückung, Joch, es ist gesagt worden hier, die unwürdigen Verhältnisse der Leibeigenen, die Leute hier haben unter dem Joch ihrer eigenen Fürsten gelitten, noch lange nach der napoleonischen, nach dem Einmarsch und wieder Rückzug Napoleons ist. Das sind so emotionale Begriffe, das Joch der napoleonischen Zeit. Das ist doch nicht mehr heutige Geschichtsbetrachtung. So, und das Letzte ist, Ernst Moritz Arndt ist mir aufgegangen in letzter Zeit, ist ein Mythos, den er zum großen Teil selber initiiert und mit Mythemen beliefert hat. Der Vater Arndt und der Franzosenfresser. Das ist ein Widerspruch, ein Mythos. Der Mythos Arndt, der fängt in sich auf den lieben, gütigen Vater, aber gleichzeitig den Franzosenfresser, da wird dann immer gesagt, schon ganz früh in schriftlichen Zeugnissen, ja, der Polterer und der ehrlich, aber manchmal ein bisschen über die Schnur hauende Patriot und so weiter. Das ist ein wunderschöner Mythos. Hier ist aufgehoben unser etwas Positives, der Vater, und etwas sehr Problematisches, der Wüterich, der Polterer, der Franzosenhasser, der Fremden, Angst vor Fremdenfeindlichkeit, Ausländerei und so weiter. Und dann ist Ernst Moritz Arndt ja als Publizist auch sehr präsent ständig und durch die hohen Auflagen, das ist nachgewiesen worden, sehr verbreitet. Er schreibt ein Buch, Geist der Zeit. Und jetzt heißt es eben, er muss ihn in seiner Zeit verstehen. Und der Geist hat er selber geliefert. Also das ist ein Zirkelschluss. Wir müssen schon als Historiker und heutige Akademiker uns von der Zeit lösen. Wir können uns nicht regredieren und identifizieren mit irgendeiner historischen Stufe, mit der wir zufällig gerade zu tun haben. Wenn ich über Wikinger unterrichte, muss ich mich auch nicht mit den Wikinger identifizieren und auf deren Bewusstseinshorizont regredieren. Wir brauchen einen heutigen Standpunkt, mit dem wir historisch gerecht, aber immer, vor allem wenn es um einen Uninamen geht, im Hinblick darauf, auf seine Eignung heute uns über das Problem unterhalten.
Danke. Jetzt wissen wir den Namen. Ivo Schieder kommt jetzt.
Was? Ja, Ivo Schieder, Student der Politikwissenschaft. Ich möchte kurz einmal auf ein Argument eingehen, was Professor Stamm-Kuhlmann gebracht hat und was dann eben noch von Professor Professor Lutz bekräftigt wurde, nämlich dass die wichtigen Universitäten der Welt ja keine Namenspatrone haben. Also dieses Argument finde ich, und das muss ich so relativ scharf sagen, ziemlich lächerlich. Also für jede Universität, die aufgezählt wurde, die keinen Namenspatron hat, kann ich eine aufzählen, die einen hat. Die älteste in Deutschland, die Universität Heidelberg, hat einen Namenspatron, das ist die Ruprecht-Karls-Universität. Und die älteste deutschsprachige Universität, die in Prag, hat auch einen Namenspatron, die Karls-Universität. Und die bekannteste Universität wahrscheinlich der Welt, die Harvard University, hat nämlich auch einen Namenspatron, John Harvard. Und noch kurz zum Thema Frankreich, weil ja auch von der Uni ohne Ahnt-Initiative manchmal geschrieben wird, ja, Arndt hat auch schon vor den Befreiungskriegen gegen Frankreich geschrieben. Also die Geschichte der deutsch-französischen Beziehung ist leider sehr blutig und kriegerisch und spätestens seit dem späten 17. Jahrhundert, Reunionskriege, Pfälzischer Erbfolgekrieg, war Frankreich eine Bedrohung für Deutschland, also für das Alte Reich, und war es eigentlich dann, es war eine imperiale Macht und war es das durchgängig bis weit ins 19. Jahrhundert herein. Und wenn man sich auch später Schriften von Adolphe Thiers oder Georges Clemenceau anguckt, die sind auch nicht gerade deutschfreundlich. Also nur, dass, weil es hier so dargestellt wurde, gleich 1815 könnte man den Cut machen. Da war dann Frankreich auf einmal eine super Friedensmacht, die keine Bedrohung mehr für Deutschland war. Das stimmt so einfach nicht.
Jetzt Sie.
Ja, Hege Wisch ist mein Name, ich bin auch vom Historischen Institut. Vielleicht zwei Beiträge zur Versachlichung der Diskussion ein bisschen. Herr Baumgartner hat das auch angesprochen und Herr Stamm-Kuhlmann auch. Der Franzosenhass wird immer so schön, man muss Arndt in seiner Zeit sehen, der Franzosenhass, das kann alles gerechtfertigt werden, aber bestimmt nicht der Einzige und so weiter, ist ja alles schön und gut. Aber Herr Stamm-Kuhlmann hat ja darauf aufmerksam gemacht, auch im 19. Jahrhundert konnte man anders denken. Und ich bin in Bonn geboren, ich komme aus dem linksrheinischen Teil Deutschlands. Und diese Diskussion, die hier so geführt wird, dass das völlig a priori feststeht, dass Frankreich der Feind ist, dass es das französische Joch gab, die französische Fremdbestimmung, das wird linksrheinisch auch in der Geschichte ein bisschen anders gesehen. Ja? Und das ist eine exklusive Perspektive, die man vielleicht hier im vom Rhein etwas weiter entfernten Teil Deutschlands hat, dass der Franzosenhass eine natürliche Eigenschaft des Deutschen im 19. Jahrhundert ist. So einfach ist es nicht. Und Herr Stamm-Kuhlmann hat das gesagt, man hätte auch anders denken können. Das Zweite, Herr Gaber hat das gesagt, jetzt auch mal ein bisschen exegetischer vorzugehen, kann man machen. Da muss man auch exegetisch im Kontext vorgehen. Und Sie haben die Schriften, die staatsphilosophischen Schriften Arndts angeführt aus dem 19. Jahrhundert. Ich promoviere zur Staatstheorie im Vormärz. Ich wetze mir den Hosenboden durch, wie Herr Stamm-Kuhlmann gesagt hat, um das zu lesen. Und was Sie gesagt haben bei Arndt und was so besonders an Arndts Staatstheorie gewesen wäre, das ist der Einheitsbrei der Staatstheorie des Vormärz. Ich kann Ihnen 150 Titel geben, mindestens, in denen genau das drinsteht. Das ist sowas von unspektakulär. Und Common Sense im Vormärz, dass es sich nicht lohnt, deswegen an Universität nach dieser Person zu benennen.
Jetzt haben wir im Augenblick keine weitere Meldung. Gibt es noch Diskussionsbedarf? Kommen Sie? Nacheinander. Erstmal. Wir müssen den Überblick behalten.
Mein Name ist Georg Wenzel, Emeritus der Greifswalder Universität. Die Debatte, wer auch immer sie angeregt hat, hat einen unbestreitbaren Vorteil. Sie schärft unseren Blick für Geschichte, historische Persönlichkeiten und das Verhältnis Vergangenheit und Gegenwart. Die Frage, verehrter Herr Kollege, Namensgeber oder Namenspatron einerseits und moderne Universität andererseits, würde, ginge man ihr konkret nach, eine ungeheure Debatte auslösen. Was machen wir mit all den fürstlichen Patronatsnamen vieler deutscher Universitäten? Wie gehen wir mit Persönlichkeiten um, die das geistige Leben der Universitäten nachhaltig beeinflusst haben? Und was machen wir vielleicht in 2 Jahren, wenn der 200. Todestag von Heinrich von Kleist zu bedenken ist? Die Debatte könnte viel heftiger über Kleist noch ausgehen als etwa über Ernst Moritz Arndt. Ich will das deshalb andeuten, um damit im Kontext diese ganze Frage aufzunehmen und möchte vielleicht auch noch an ein anderes erinnern. Wir befinden uns natürlich am Ausgang des Schillerjahres in einem besonderen Kontext. Erinnern Sie sich bitte einmal an den Prolog zum Wallenstein. Als Schiller über die Persönlichkeit Wallensteins nachdachte und es waren ja schon eine Menge von Jahren seit Wallensteins Ermordung 1634 vergangen, und er dann 1800 formulierte, von der Parteien Gunst und Hass verwirrt, schwankt sein Charakterbild in der Geschichte. Und genau in diesem Debattenzusammenhang befinden wir uns heute. Ich gehöre zu der Generation, die glücklicherweise mit Arndt, aber noch glücklicherweise mit vielen anderen aufgewachsen ist. Weil Ernst Moritz Arndt nämlich in den Jahren unserer Jugend eine Identifikationsfigur war mit einem anderen Deutschland, das noch gar nicht in der Weise existierte. Und als wir in den 50er Jahren in der DDR über die Konföderation zwischen beiden deutschen Staaten nachdachten, kam Arndt immer wieder als Dichter der deutschen Einheit, was ist des deutschen Vaterland, zur Sprache. Es gab im Potsdamer Humboldt-Club darüber in den 50er Jahren eine ungeheure Debatte, und dabei war gar nicht so wichtig der nationale Aspekt dieses Arndt, sondern das vorhin angedeutete Problem der Identifikationsfigur. Es wurde sogar das ja stolze Wort des Erinnerungsortes gebraucht. Alles das gehört zusammen. Im Buchhandel liegen Bände, Erinnerungsorte der Deutschen. Erinnerungspersonen geben aber auch den Orten ihre Prägung. Würde die Entscheidung gegen den Namen Arndt für diese Universität fallen, würde ein ungeheures Identifikationsmuster verloren gehen. Nicht nur mit Hinblick auf die früheren Studierenden, sondern auch im Hinblick auf die Frage, warum hat diese Universität plötzlich keinen Namen mehr? Sie heißt plötzlich Universität Greifswald. Ist das eine andere als die ehemalige Ernst-Moritz-Arndt-Universität? Und welche Folgen wären dann zu bedenken? Danke.
Danke Ihnen. Jetzt nähern wir uns schon langsam dem Ende der ersten Debatte. Zunächst, also sie kommt schon. Dann, damit Sie schon sich vorbereiten können, Herr Dr. Alvermann. Und dann hat sich nochmal Herr Jabusch gemeldet.
Ja.
Das können wir in der nächsten Diskussion noch machen. Ja, dann, wenn Sie sich melden, setzen wir Sie noch auf die Liste, kein Problem. Also zuletzt dann noch Stamm Kohlmann.
Ja, guten Tag, Paula Oppermann. Ich studiere Geschichte und Baltistik hier in Greifswald. Ja, Entschuldigung. Es wurde gesagt, Arndt war für die Freiheit des Menschen. Hierbei würde ich gerne die Frage stellen, wen er überhaupt als Menschen gesehen hat. Wie es zum Beispiel, also was es zum Beispiel mit den Juden war, die ja zu Lebzeiten Arndts gleichgestellt wurden, unter anderem als Folge der ja hier teilweise so verteufelten französischen Besetzung. Finde ich schon sehr fragwürdig. Dann Arndt war nicht für Frieden, er war für Krieg. Ich beziehe mich hier auf Arno Herzig, einen Historiker, der vielleicht auch wert gewesen wäre, ihn sich anzuhören. Und er sagt oder zitiert Arndt und sagt, Krieg ist ein Lebenselixier für die Völker. Und Arndt war ebenfalls nicht Kosmopolit, er war gegen diesen Kosmopolitismus und sagte, für ihn war dieses Kosmopolitische ein Völkerrührbrei. Das ist das Wort, was er dafür benutzt. Das viel gehört oder genutzte Zitat auch, ich hasse die Franzosen und ich lehre meinen Sohn diesen Hass. Ich finde nicht, dass man so jemanden als Namenspatron haben möchte. Natürlich ist das sehr emotional, aber die Frage ist, wenn es um Rassismus geht und Antisemitismus, ob da nicht diese Emotionalität etwas völlig Normales und Begründetes ist. Und ich bin keine Wissenschaftlerin, ich bin Studentin dieser Universität, und ich kann mich mit so jemandem als Namenspatron nicht identifizieren. Und vielleicht spreche ich nicht für die gesamte Studentenschaft, aber ich finde, dass 1200 Studenten und alle anderen waren ja ebenfalls aufgefordert, etwas zu sagen. Es war ja nicht so, dass den anderen der Mund verboten wurde, dass das schon eine große Anzahl ist und dass man das schon hören sollte, diese Stimme.
Jetzt Herr Dr. Alvermann, der Direktor unseres Universitätsarchivs. Ja,
danke schön. Nur kurz zu meiner Vorrednerin, weil ich das gerade aufgeschlagen habe. Herr Professor Stamm-Kuhmann hat diese Rederei Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Grenze ja zitiert als ein Motiv der Namensgebung mit oder das im Hintergrund steht. Da schreibt er aber auch, sprechet den Grundsatz aus und lehrt ihn euren Kindern und Kindeskindern als das heiligste Gebot eurer Größe und Sicherheit, dass ihr nie fremde Völker erobern wollet. Ich glaube tatsächlich, dass Arndt kein Kriegstreiber ist und auch den Krieg nicht predigt. Es ist eher ein, ja, was man heute ein Vertreter europäischer Stabilität nennen würde, hat Angriffskriege immer verurteilt. Das finden Sie durch sein gesamtes Werk hindurch. Darum geht es mir aber nicht. Mir geht es um eine Frage an Herrn Stamm-Kuhlmann. Ich bin mir nicht sicher. Sie haben eine ganz wichtige Frage angesprochen, die mich auch viel beschäftigt. Das ist diese, der Volkshass ist eine andere Sache, das ist diese Mischungstheorie. Also, oder sagen wir, ihre, was Sie als Reinheitstheorie bezeichnen oder das ist Reinheitsgebot. Ich glaube, dass Sie das vielleicht nicht richtig interpretieren. Es gibt da unterschiedliche. Sie haben das im Zusammenhang mit biologistischen Argumenten versucht darzustellen. Das halte ich für unrichtig. Und es gibt ja eine Reihe von Interpretationen, die sagen, das ist kulturalistisch. Das macht es, ja, das muss man sich selbst entscheiden, wie man das dann findet. Ich möchte aber einfach ein paar Argumente bringen. Sie konzentrieren sich, glaube ich, sehr auf die Volkshassschrift dabei. Es lohnt sich aber, wie Herr Gabe schon sagte, doch breiter zu gucken. Wenn Sie im Spätwerk nachschauen, werden Sie ähnliche Sachen finden, die ich hier einfach vortragen möchte. Nach den Beschreibungen der Alten, vorzüglich des Tacitus, und darauf konzentriert sich Arndt. Also Arndt, seine gesamte Anthropologie und seine Idee von der Reinheit der Deutschen zu Anfang, stützt sich auf Tacitus. Welcher, nach der Meinung vieler, die Germanen in einem zu hellen Spiegel gesehen und in mancher Hinsicht zu schön gemalt hat, war früher ein ungemeines Gewicht darauf gelegt, dass die unendlichen Völkerschaften der Germanen alle doch als ein einiges, großes, ungemischtes Volk von einer Art, Sitte, Gestalt, Sprache erschienen, dass sie ein einartiges, reines Geschlecht seien, welche sich wie Brüder aus einem Hause ähnlich sehen. Ja, diese Ähnlichkeit hat einige Alte sogar zu der Herleitung des Namens Germanen eben von der Brüderschaft, Hermanos, verführt. Aus dieser Reinheit und Ungemischtheit des Namens haben manche auch eine gewisse Vorzüglichkeit und Adeligkeit des ganzen Germanenvolkes herleiten wollen. Aber das ist eine leidige, verfängliche, zu vielen verderblichen Herleitungen und Zwisten verführende und durch keine Erfahrung unterstützte und bestätigte Meinung. Ich glaube, da kann man relativ deutlich sehen, dass es ihm darum in der Tat nicht geht. Und wem das nicht reicht, der schaue einfach im Spätwerk nochmal bei den Wanderungen und Wandlungen mit dem Freiherrn vom Stein, wo er sich noch viel deutlicher äußert, auch wenn das in einer witzigen Art geschieht. Er sagt, hierbei sei ein für alle Mal gesagt, und zwar gegen diejenigen, welche immer mit der feinsten weißen Haut und den silberklarsten Augen als dem Urstempel des edelsten Menschen und dem echtesten Geniezeichen herankommen, dass die beiden größten Deutschen des 19. Jahrhunderts, Goethe und Stein, aus braunen Augen in die Welt schauten.
Ja, danke. Wir sind jetzt ganz gut in der Zeit. Jetzt noch, vielleicht sind Sie einverstanden, dann schließen wir das, die Runde damit ab. Zunächst noch Herr Jabusch nochmal. Sie dürfen sich also durchaus zweimal melden, das ist kein Problem. Und dann am Ende Herr Stamm-Kuhlmann. Immer 3 Minuten.
Ja, natürlich. Zunächst zu dem Argument, wir würden die Studierendenschaft vertreten. Wir vertreten natürlich nur unsere Gruppe. Richtig ist allerdings, dass es 1200 Studenten waren, die mit von denen 95% für die Ablegung des Namens gestimmt haben. Und das nicht nur 2009, sondern es gab schon eine Vollversammlung 2008, die für die Ablegung des Namens war, eine Vollversammlung, die 2007 für die Ablegung des Namens war. Es gibt eine seit Jahren laufende Kampagne des Moritz-Magazins, die zum Ziel hat, den Namen abzulegen. Es gibt immer wieder kritische Artikel, die diese Ablegung fordert. Ein weiteres Argument sozusagen, wir würden die Erinnerung auslöschen an Arndt, weil die Universität umbenannt würde. Ich frage ganz offen in dieser Runde, wo ist die Erinnerungskultur über Ernst Moritz Arndt an dieser Universität? Selbst Herr Tietz nickt mir zustimmend hierzu. Ich sehe die nicht. Wo ist unser historischer alljährlicher Arndt-Tag? Wo ist der Arndt-Preis? Wo ist irgendetwas? Ich sehe gar nichts. Also ich vermisse Arndt, also die Arndt-Erinnerung wird nicht aussterben, weil wir den Namen aus dem Briefkopf rausnehmen. Da habe ich mich noch nie dran erinnert gefühlt. Dann möchte ich dieses Ernst Moritz Arndt, war nicht biologistisch, möchte ich widerlegen. Das ist nun sehr interessant. Ich möchte einfach Herrn Leon Patlikow zitieren, ein Historiker. Zitat: Arndt setzte nämlich die menschlichen Rassen mit den Völkern gleich und unterschied so zwischen einer deutschen, französischen, italienischen oder russischen Rasse. Er verkündigte unmissverständlich, dass sich diese auf die gleiche Art und Weise wie die verschiedenen Kaninchen- und Pferderassen fortpflanzen. Ernst Weyer, ebenfalls ein Historiker, ergänzte: Vor allem die Überlegungen Arndts enthalten die Grundzüge des späteren anthropobiologischen Menschenbildes der Nationalsozialisten und ihrer darauf fußenden Rassentheorie. Arndt ließ sich nur von dem Recht seines Gemütes, von seinem Instinkt und seinem Blut leiten. Sein Nationalstolz war genau betrachtet gleichzeitig Rassenhochmut, sein Volkshass, geboren aus zügelloser Triebhaftigkeit, war gleichzeitig grausamer Rassenhass. Und Herr Peter Fasel, ein Historiker, ebenfalls schreibt über den Idealgermanen von Arndt: Arndt spann bereits im 19. Jahrhundert einen Idealgermanen zusammen, der hochgewachsene, kampfgestrehlte, blonde Krieger, der voll treu ergebene Einfalt und wo immer nötig des Hasses und der Brutalität fähig, die Deutschen der Gegenwart hingegen seien verweichlicht, verwelscht, infiziert von Humanitätsduselei, zerstritten und zersplittet. Also wenn das keine biologische Annahmen sind, dann weiß ich das auch nicht, ehrlich gesagt. Und aus seiner Zeit heraus interpretieren möchte ich auch noch kurz etwas dazu sagen. Zu Frankreich wurde bereits das Entsprechende gesagt. Wichtig ist allerdings, auch selbst wenn es in Frankreich eindeutig das Land des Hasses und das ist der schlimmste Feind gewesen wäre, dann stellt sich für mich heutzutage immer noch die Frage: Sollten wir diesem Feind mit Hass begegnen? Sollten wir ihm mit Rache begegnen? Was Arndts Antwort war: Schauen wir uns den Konflikt zwischen Palästina und Israel an. Schauen wir uns andere Konflikte in der Welt an, zwischen Indien und Pakistan. Wir werden niemals einen Krieg in dieser Welt lösen können, indem wir die Völker gegeneinander aufhetzen, indem wir zu Hass aufrufen. Und das sozusagen als der glühende Wahn, der Hass sollte der glühende Wahn in den Herzen der Deutschen auf ewig brennen. Das war Arndts Antwort. Arndt war kein Pazifist, Arndt war kein Mensch, der für Frieden oder sonst was war. Also Arndt wollte natürlich den Konflikt, er war in Russland, um die Russen zu bitten, dass sie gegen Frankreich ziehen. Ich bin gegen Krieg und deswegen kann ich nicht Arndt als Pazifisten akzeptieren.
Jetzt muss ich Sie aber bitten, zum Schluss zu kommen.
Ja, und mein letztes Argument möchte ich noch kurz wiederholen. Freiheit für wen? Für wen war Arndt? Für alle Deutschen? Wer waren die Deutschen? Die Juden? Fremde? Nein, die nicht. Arndt war für sich, für seine Pressefreiheit. Arndt war für die Deutschen, für die Freiheit der Deutschen, aber nicht für alle Deutschen. Arndt hatte kein modernes Menschenbild, wie wir es heute haben, sondern eben ein sehr entsprechendes. Damit möchte ich enden. Vielen Dank.
Gehen Sie auch dahin, fairerweise.
Ich bin es an sich gewohnt, dass man, wenn man vorher also auf einem Podium geboten wird, dann auch hinterher nochmal Stellung nehmen kann. Ich muss sagen, was die Namensfrage angeht, es ist ja auch bezeichnend, dass wir Karl Marx viel hier, man könnte ja auch Karl Marx das vorhalten. Wir haben ja auch keine Karl-Marx-Universität mehr. Leipzig hat den Namen abgelegt, das muss ja einen Grund haben. Ja? Es gibt auch keine Heinrich-von-Kleist-Universität. Und die anderen Namensgeber, die hier genannt wurden, sind Stifter. Also Stifter sind ein Sonderfall, meiner Meinung nach. Das andere, aus seiner Zeit heraus verstehen, ich muss sagen, ich bin erschüttert. Mein ganzes Berufsleben lang habe ich nichts anderes getan, als historische Figuren aus ihrer Zeit heraus zu verstehen und zu erklären. Und ich hoffe, dass die Besucher meiner Vorlesung das auch bestätigen können. Ich muss sagen, ich kann das nur als Intransigenz bezeichnen, wenn einfach man sich weigert, diese Dinge einfach zu hören und anzunehmen. Ich habe hier Zeitgenossen von Ernst Moritz Arndt vorgestellt, die sehr prominent waren, die eine andere Möglichkeit mit Frankreich umzugehen vorgestellt haben. Warum wird das nicht angenommen? Warum wird einfach so getan, als hätte ich hier die historischen Tatsachen nicht erwähnt? Ich hätte noch ganz andere Dinge erzählen können, nämlich das, was Herr Baumgartner getan hat. Ich habe es aus Zeitgründen nicht getan, nämlich den positiven Effekt der französischen Herrschaft in Deutschland aufzuzählen. Dazu fehlte mir die Zeit. Und ich finde es einfach nicht in Ordnung, dass man also einfach seit 10 Jahren bestimmte Dinge nicht zur Kenntnis nimmt. Nämlich, dass wir als Wissenschaftler nie etwas anderes getan haben, als diese Figuren aus ihrer Zeit heraus zu erklären. Die Rheinkrise von 1840 war ein kurzfristiger demagogischer Versuch einer französischen Regierung, die unter Druck stand, irgendwo mal ein bisschen Stimmungfang zu machen. Das jetzt wieder auf eine Erbfeindschaft der Völker zurückführen zu wollen, das halte ich für grauenhaft. Und das wirft uns einfach 60 Jahre zurück. Ja? Und ich frage mich in der Tat wirklich, wie wir also in einem vereinten Europa mit solchen Auffassungen von Frankreich noch leben können. Jacques Delors übrigens, der ja hier Ehrendoktor der Universität ist, weil er die Wiedervereinigung gefördert hat, der hat schon, das können Sie den damaligen Dekan der juristischen Fakultät fragen, große Bedenken gehabt, diesen Ehrendoktortitel anzunehmen wegen Ernst Moritz Arndt. Das nur mal ganz nebenbei. So. Und natürlich ist es richtig, dass die DDR in den 50er und 60er Jahren auch Arndt gebrauchen konnte, weil sie in der Tat eine Wiedervereinigungsrhetorik vertreten hat. Das ist völlig richtig. Das passt aber auch zu dem, was ich gesagt habe. Ich sagte ja, Adenauer wurde diffamiert, weil er als der Spalter dargestellt wurde. Und Arndt konnte so in diesem Sinne gegen Adenauer in Stellung gebracht werden. Das ist ja völlig stimmig. Es gab aber auch in der DDR eine Hasserziehung, das wollen wir mal nicht vergessen, die also Teil der Erziehung im Militär war. Und wir haben auch eine vormilitärische Erziehung in der Schule gehabt. Ja, da stimmte dann auch wieder einiges ganz gut zusammen. Und zuletzt, was also die Frage des Essentialismus angeht, in der Tat würde ich Herrn Albermann recht geben, wir müssen da noch länger überlegen, ob es sich um einen Kulturalismus oder einen Biologismus handelt. Fest steht aber doch, dass es hier um einen Essentialismus geht. Es wird ein Wesen des Deutschtums behauptet, das als Nationalcharakter festgeschrieben wird. Und es kann sogar sein, dass ein Flame oder irgendein anderer oder ein Schweizer sozusagen von Ernst Moritz Arndt noch reklamiert wird für das deutsche Vaterland, ohne dass man ihn fragt, ob er ein Deutscher sein will. Was eigentlich meiner Meinung nach für die Nation das Entscheidende ist, nämlich der Wille, einer Nation zu gehören. Also ich werde auch bald ein Emeritus dieser Hochschule sein und ich werde mich dann nicht mit Ernst Moritz Arndt identifizieren können.
Danke. Jetzt vielen Dank zunächst unseren Rednern, aber auch den Diskutanten für die faire Diskussion. Wir machen jetzt exakt 30 Minuten Pause, also bis 11.45 Uhr oder 46, so genau muss es nicht sein. Und dann kommt die zweite Runde. Entspannen Sie sich ein bisschen.